Der Hansa-Podcast, powered by Büro Veritas. Dekarbonisierung meistern, Effizienz steigern, Zukunft sichern.
Der Hansa-Podcast.
Moin aus Hamburg zur neuen Folge des Hansa-Podcasts. Ich bin Michael Mayer und bei mir zu Gast sind heute die MPP- und Short-Sea-Experten Jörg-Niklas Prehm, Head of Research, und Sabine Kilper, Senior Research Analyst beim Hamburger Makler Töpfer Transport. Sowohl Herr Prehm als auch Frau Kilper haben auch eine Reedereivergangenheit in der großen MPP-Branche, unter anderem bei Rickmers Linie Arkon, Seamarine Ernst Russ, also durchaus einige Expertise schon eingesammelt. Wenn man diese Expertise nun für ein kleines Gedankenspiel nimmt, würde ich Sie fragen, angenommen jemand gäbe Ihnen ausreichend Kapital, um selbst MPP-Reeder zu werden, in welchen Schiffstyp würden Sie investieren?
Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Es ist natürlich unser tägliches Spiel als An- und Verkaufs- und Neubaumakler, die Märkte zu analysieren und Potenziale zu sehen. Wir sehen im Moment einen großen Bedarf und eine Nachfrage natürlich im MPP-Bereich nach den klassischen Arbeitspferden. Stichwort F-Typ, F-Typ-Nachfolger. Hier gibt es ein paar sehr interessante Designs, die im Markt sind. Viele Entwicklungen auch in diesem Bereich. Das ist sicherlich ein Segment, wo man nicht falsch liegt. Und dann durchaus im etwas kleineren Bereich einfache Schiffe mit nicht so viel Geschirr, einfache Tweendecker, wo auch nicht die Brücke zwingend vorne sein muss, die Arbeitspferde, die gerade im Transatlantik-Trade oder nach Westafrika unterwegs sind, sind interessant. Und sonst gibt es nur kleine Nischenmärkte, da sollte man sehr spezialisiert sein, sich die anzugucken.
Bevor man da investiert.
Und man sollte dann genau wissen, was man tut. Und dieser Markt erfordert viel Personal, viel Expertise. Es gibt Segmente, wo es einfach ist zu investieren, aber die sind oft auch weniger interessant.
Wenn Sie von den Arbeitspferden sprechen und dann tatsächlich noch bei diesen etwas kleineren Schiffen auch sind und nicht zwingend mit Brücke vorne und größere Krankkapazität, weil für Windflügel etc., was ja immer sehr viel diskutiert wird und auch sehr viel besprochen wird. Es gibt also durchaus Ihrer Ansicht nach auch noch einen Markt für kleinere Schiffe, die mit normaler General Cargo fahren, oder wofür ist das dann am besten geeignet?
Genau, das ist natürlich so, dass die klassischen Minor Bulk Cargos auch nicht die sind, die riesen Raten zahlen, die mit denen sich ein teurer 400 Tonnen Heavylift Kran finanzieren lässt. Und es gibt da einen Markt durchaus für diese General Cargo Schiffe. Und natürlich muss immer die Investition in ein Schiff in einem guten Verhältnis zum Einnahmepotenzial stehen. Und diese Ladungen sind da, müssen gefahren werden. Das sind interessante Märkte. Vielleicht fragen wir mal meine Kollegin, wie sie es sieht im Shortsea-Bereich.
Das wäre die nächste Frage. Ja. Da passiert ja einiges, und Shortsea ist das eines der Segmente, wo auch schiffstechnisch viel passiert. Wie schätzen Sie das ein? Wo geht da die Reise hin?
Auf jeden Fall sehr spannend, zurzeit zu beobachten, was im Shortsea-Markt gerade passiert oder passiert ist, schon in den letzten 2 Jahren. Das Interesse ist sehr stark daran geworden, auch an neuen Designs. Man könnte fast sagen, der Shortsea-Markt oder Kymo-Markt, wie man ja auch liebevoll sagt, Küstenmotorschifffahrt, ist ein bisschen aus dem Dornröschenschlaf erwacht. Wobei das natürlich gar nicht stimmt, weil die Schiffe waren immer im Einsatz. Nur der Fokus lag eigentlich eher auf den größeren Schiffen. Und heute sehen wir natürlich auch da viele Standard-Designs, mittlerweile traditionelle Designs, die verbessert wurden, mit besserem Verbrauch und weniger Emissionen. Und da gibt es auch diese Standardgrößen, ähnlich wie in der MPP-Fahrt, die gut abgenommen werden, im Bereich 3.500 Deadweight oder um die 5.000 Deadweight, wo es wirklich sehr interessante Ansätze auch gibt, im Modularschiffbau auch viele Komponenten einzubringen, die den Anforderungen entsprechen, die jetzt niedrigen Emissionen entsprechen.
Wenn man sich das so anschaut, die letzten Neubauorder im Shortsea-Bereich, würden Sie mitgehen, wenn ich sage, das ist so ein bisschen das Experimentierlabor der Schifffahrt geworden, weil durchaus einige innovative Ideen auch ein- oder umgesetzt werden, sei es nun Batterieantriebskomponenten oder auch innovative Schiffsdesigns. Irgendwie die Short-Sea-Branche wirkt so, als ob da gerade sehr viel bewegt wird im Sinne von Ideen oder Designs. Würden Sie da mitgehen?
Da würde ich auf jeden Fall mitgehen. Es ist wirklich sehr beachtlich, was da passiert. Und es ist eine große Bandbreite auch, ein großer Mix an verschiedenen Designs. Einerseits, was ich gerade auch sagte, die traditionellen Designs, die verbessert worden sind, aber auch wirklich ganz neue Designs, die entstehen mit Komponenten, die es natürlich bisher noch nicht gab, nämlich zum Beispiel Wind-Assisted Propulsion, also aufstellbare Segel, die mit reinspielen, Batteriebetrieb beim Anlauf in den Häfen, was genutzt werden kann, die Maschinen ausgerichtet auf Biofuels oder sogar fit gemacht für zukünftige Treibstoffe wie Methanol, Ammonium. Tatsächlich. Das ist schon ganz spannend, das zu beobachten. Und natürlich, wenn Sie sagen Experimentierbereich, wird das mit Sicherheit viele Erfahrungen liefern. Man kann im Kleinen sozusagen schauen, was gibt es da für Einsparungen, für Potenzial, was ausgeschöpft werden kann. Es ist sehr spannend, das zu sehen. Und das ist ja auch jetzt nicht nur erst in den letzten ein, zwei Jahren entstanden. Obwohl man davon nicht viel gehört hat, sind in den letzten Jahren, muss man sagen, schon in den letzten 10 Jahren, also gab es die Ingenieure, die sich da schon lange Gedanken gemacht haben und das schon entwickelt haben. Und das kommt jetzt alles an die Oberfläche. Das ist ja spannend, ein gutes Timing sozusagen.
Erwarten Sie da noch deutlich mehr Neubauten im Short-Sea-Bereich? Also erwarten Sie eine noch größere Flottenmodernisierung? Es war ja immer so ein bisschen, gerade auch die Kymos, es wurde immer nachgesagt, okay, das ist eine relativ alte Flotte, es passiert viel zu wenig. Erwarten Sie, dass da jetzt nochmal neuer Schwung kommt?
Ja, der Schwung ist schon im vollen Gange. Also es ist richtig man kann schon sagen, eine Welle von Neubau-Orders, wenn wir uns die Flottenstruktur angucken. Genau wie Sie sagen, die Flotte ist sehr, sehr alt. Das Durchschnittsalter liegt bei fast 25 Jahren, das muss man sich mal vorstellen. Also fast die Hälfte der Flotte ist über 20 Jahre alt. Das ist ein ganz großer Nachholbedarf. In den Krisenjahren zwischen 2012, 2020 ist kaum was bestellt worden, kaum abgeliefert worden. Das heißt, großer Nachholbedarf. Und fast schon ein bisschen Sorge, dass es zu viel wird. Aber der Bedarf ist einfach sehr groß. Und die Nachfrage ist auch sehr groß an modernen Schiffen.
Da spiele ich den Ball doch mal wieder zurück zum Kollegen. Frau Kilper sagt, da werden sehr viele Erfahrungen jetzt auch gesammelt im Short-Sea-Bereich. Die MPP-Flotte, ich nenne es jetzt mal die Deep-Sea-Flotte, die hat ja auch ein gewisses Alter und seit Jahren wird darüber gesprochen, dass eigentlich viel mehr investiert werden müsste. Es wurde jetzt auch viel investiert. Ich habe vor ein paar Tagen ein Gespräch geführt, da hieß es ja, aber ich glaube, so viel wird gar nicht mehr neu bestellt, sondern die Flotte wird insgesamt eher schrumpfen, weil wir noch sehr viel alte Dampfer mit uns rumschleppen. Was erwarten Sie denn für den Deepsea-Bereich? Kommt da jetzt noch deutlich mehr Neubau oder bleibt das auf bedächtigem Niveau?
Also dafür, dass diese verhaltene Aussage jetzt eben kam, ist doch sehr viel Aktivität auf chinesischen Werften zu vernehmen von vielen Marktteilnehmern. Der Markt ist so ein bisschen im Umbruch, weil auch die Art, wie die Flotten strukturiert sind, anders ist. Die klassischen Trampräder sind weitestgehend verschwunden. Das heißt, die Carrier oder ihre Partnerunternehmen bauen häufig selbst. Das beinhaltet natürlich finanzielle Risiken. Den klassischen Asset-Light-Carrier gibt es so nicht mehr. Das ist eine Änderung und deswegen werden auch Investitionen anders getätigt. Und natürlich nach 8 bis 10 Jahren von der Hand in den Mund leben, helfen jetzt auch die letzten 3 sehr, sehr guten Jahre nicht unbedingt Mut zu entwickeln, innovative Konzepte für die nächsten 30 Jahre mit hohen finanziellen Risiken zu bestellen. Das ist so ein Thema. Ein anderes Thema ist, diese Schiffe sind sehr kompliziert zu bauen, sind dafür relativ klein. Die Bauaufsichten sind sehr strikt, weil die Anforderungen technisch sehr hoch sind an die Schiffe und es auch schwer ist, Werften zu finden, die bereit sind, derartige Projekte zu übernehmen. Man kann halt sehr viel einfacher ein Handy-Size-Schiff mit einem Standarddesign von der Stange bauen, ohne technische Risiken als Werft dahinter. Und dementsprechend ist es viel leichter für die Werften, solche Aufträge anzunehmen. Das ist so zweischneidig. Man muss Leute finden, die bereit sind, diese Schiffe überhaupt zu bauen. Und andererseits sind wir auch technologisch natürlich an so einer Schwelle, wo man auch entscheiden muss, welchen Treibstoff nehme ich in der Zukunft. Und da ist dieser Nischenmarkt, der Nischenhäfen anläuft, wo es nicht so klar ist, dass es eine Infrastruktur für moderne Treibstoffe gibt, natürlich in einer schwierigen Situation. Und das hemmt Investitionsentscheidungen, klar und deutlich.
Unterm Strich meinen Sie, dass am Ende die Flotte schrumpft, weil einiges auch rausgehen muss, altersbedingt, und nicht genug neu bestellt wird, um das auszugleichen? Oder glauben Sie, dass das so sich die Waage halten wird?
Die Flotte wird schrumpfen bei vermuteter steigender Nachfrage. Das hilft natürlich aber auch, die Raten zu stabilisieren, um Investitionen zu rechtfertigen.
Dann wäre wieder Geld für neue Schiffe da.
Es wird erstmal wieder Geld verdient, auch für innovativere Schiffe. Insgesamt ist die Entscheidung, ob ein Schiff verschrottet wird, ja auch von den Faktoren abhängig. Lohnt sich die Investition in die nächste Klasse-Dockung? Und wenn natürlich die Einnahmensituation gut ist, dann lässt man auch so ein Schiff, das vielleicht abbezahlt ist, mit dem man gutes Geld verdient, nochmal 5 Jahre länger fahren.
Das war ja auch so eine...
Das ist so die Abhängigkeit. Das hat ein bisschen dagegen spricht, dass einige Schiffe halt auch unter, die jetzt in das Verschrottungsalter kommen, unter qualitativ schwierigen Bedingungen gebaut wurden, auf irgendwelchen Greenfield-Shipyards in China. Und das ist eine schwere Abwägung.
Es wird ja nach wie vor
20 Jahre alt, 25 Jahre alt oder 30 Jahre alt.
Es war ja immer auch so ein Thema in der MPP-Schifffahrt, dass fast jedes Schiff, egal wie alt und fast egal in welchem Zustand, immer noch irgendwo eine Beschäftigung gefunden hat, wenn es denn unbedingt beschäftigt werden sollte, in irgendwelchen Regional- oder Intra-Trades, irgendwelche Inselverkehre, hätte ich fast gesagt. Also es gab ja immer irgendwie noch Beschäftigung. Aber irgendwann ist ja auch das mal ausgereizt, weil die Schiffe dann einfach zu alt sind und vielleicht auch gar keine Klasse mehr dann kriegen. Oder der Reeder nicht mehr bereit ist, für die Klasse zu investieren.
Ja, das ist halt eine Frage der Investition. Eine Investition muss immer einen ausreichenden Amortisierungszeitraum haben und ausreichende Einnahmen. Und das ist am Ende die Entscheidung. Das ist weniger die Romantik, will ich jetzt eine moderne Flotte haben. Das ist natürlich auch aus Marketingaspekten und weil im Premium-Segment auch die Ablader umweltfreundliche Schiffe verlangen, ein Thema. Aber ganz mal die Romantik rausgenommen, ist das eine reine Taschenrechner- oder Excel-Sheet-Entscheidung, wie lange ein Schiff weiter im Betrieb bleibt.
Sie sprachen schon die Carrier an, die ihre Flotten mehr und mehr selbst bauen, aufbauen. Wenn man sich das so anguckt, die letzten Monate und Jahre, scheint es auch so ein bisschen in Richtung einer Diversifizierung zu gehen innerhalb der MPP-Branche. Also so mancher beschäftigt Deck Carrier, Bulker, zum Teil relativ große Bulker. Im klassischen MPP-Segment gibt es jetzt auch so Zwischengrößen, hätte ich fast gesagt, von 13.000 Tonnen Tragfähigkeit oder 15.000 Tonnen Tragfähigkeit. Was glauben Sie denn, hat davon die geringste Halbwertszeit? Also was ist Ihrer Ansicht nach vielleicht eher so ein Zwischentrend?
Naja, wenn wir irgendwie über 13 und 15 sprechen, sind wir immer noch ziemlich nah am F-Typen dran. Das ist einfach die Evolution dieses Typen. Am Ende ist auch entscheidend, warum ist der F-Typ so beschrieben, wie er ist. Das liegt nicht nur daran, dass überall Partien für 12.000 Tonnen herumliegen, sondern einfach auch, das hat mit Längen und Breiten und der Möglichkeit, in bestimmte Häfen reinzukommen, zu tun, mit Tiefgangsbeschränkungen. So findet so eine Entscheidung statt, so findet ein Design statt. Das heißt, man guckt sich an, in welche Häfen fahre ich eigentlich und wie groß darf das Schiff maximal sein. Wir sehen eine große Bewegung hin zu diesen sehr großen Schiffen.
So 30.000 Tonnen oder noch größer, oder was meinen Sie damit?
Es entsteht sozusagen im Moment ein Markt von Schiffen mit 60 und 80.000 Deadweight und Zwischendeck. Das war eigentlich mal eine Idee, die vor einigen Jahren entstand und sich gut durchgesetzt hat. Das sind Pulp Carrier, also
Zellstoff.
Zellstoff, genau, das Wort. Zellstoff Carrier, die auf die Zellstoff nach Fernost importiert haben. Und auf dem Rückweg halt für den Rückweg keine Ladung gefunden haben. Und dann hat man angefangen, da etwas größere Kräne drauf zu bauen, um Breakbulk in die andere Richtung zu fahren. Und mittlerweile sehen wir diese Schiffe teilweise mit hoher Eisklasse um die 70.000 Deadweight, um die 80.000 Deadweight in den Markt kommen. Die fahren auf dedizierten Racks teilweise Autos. Also jüngst hat eines dieser Schiffe 3.000 Autos, Elektroautos aus China nach Brasilien geliefert.
Und da entsteht schon ein Konkurrenzmarkt. Und wir reden hier von einem Orderbook im Zulauf von ungefähr 9,5 Millionen Deadweight Tonnen. Und der MPP-Markt, wie wir ihn beschreiben, hat ein Volumen von fahrende Flotte von ungefähr 16,5 Millionen.
Okay, das ist eine Menge, der Anteil.
Da kommt eine Menge darauf zu. Und man kann natürlich sagen, in so Bereichen wie Onshore Wind, ob man nicht Konsolidierungsflächen schafft und große Importströme einfach schafft, weltweit für solche, ich sag mal, einfacheren Windkraftanlagen in andere Märkte aus Fernost heraus. Und da sind diese Schiffe halt sehr gut für geeignet, weil große Laderäume. Der Nachteil ist, sie können nur Haupthäfen anlaufen, aber können natürlich ein großes Ladungsvolumen wegschlucken.
Sie sprechen schon von der Konkurrenzladung, nenne ich es jetzt mal, also Autos auf klassischen Breakbulk-Carriern. In der Corona-Zeit gab es dieses Riesenthema, dass die MPP-Schiffe alle vollgestopft waren mit Containern, weil die Containerschiffe entweder irgendwo festlagen oder vor verstopften Häfen lagen und keine Kapazität mehr da war. Man hat sehr, sehr gutes Geld damit verdient. Das hat sich dann wieder ein bisschen reduziert. Jetzt ist es wieder so, dass in der Containerschifffahrt wieder sehr, sehr viel Kapazität gebunden ist, unter anderem durch die Probleme im Roten Meer, weil die Räder ums Kap der guten Hoffnung fahren. Haben Sie jetzt wieder so eine Situation? Also bemerkt man das wieder, dass sich die Raten anpassen, weil vielleicht wieder Container auf MPP-Schiffen gefahren werden, Klammer auf, müssen, Klammer zu? Oder beschäftigt das die Branche im Moment noch nicht so?
Ich glaube, die Container sind nicht die Branche beschäftigen. Die Branche beschäftigt der Containermarkt dahingehend, dass wären jetzt diese Krisen um den Panama und den Suezkanal nicht entstanden, wären die Raten im Containersektor sicherlich noch deutlicher abgestürzt. Und dann gibt es eine große Konkurrenz und die Versuchung, bei den Containercarriern Breakbike-Ladungen reinzunehmen, Flatracks zu nehmen.
Das ist im Moment aber wahrscheinlich eher nicht so der Fall, oder?
Die sind immer in diesen Märkten aktiv, sind auch über die Jahre aktiv geblieben, aber es ist natürlich sehr kompliziert, zum Beispiel ein Windkraftpropeller über einen Containerterminal zu verladen. Sie haben nicht die geeigneten Kräne, die ganzen Arbeiten oder die ganze Struktur ist für solche Ladungen da nicht unbedingt vorgesehen. Das macht man nur, um Kapazitätsauslastung zu erhöhen. Und ich glaube, diese Situation hat so ein bisschen den MPP-Markt davor verschont, eher.
Das ist dann ja schon mal nicht so ganz schlecht. Der zweite große Konkurrenzmarkt, unabhängig von Bulkern, ist ja auch noch der Roro-Markt. Die Roro-Flotte, die Car-Carrier, die haben eine Nachfrage sondergleichen. Die Flotte ist zu klein, es werden neue Schiffe bestellt ohne Ende. Wie ist so dieses Binnenverhältnis, sage ich jetzt mal. Also Carcarrier nehmen Breakbulk-Ladung, Murphy-Trailer etc. mit. Gleichzeitig sprechen Sie auch selbst davon, dass MPP-Schiffe rollende Ladung mitnehmen. Wie kann man sich das im Moment so vorstellen? Wer nimmt da wem mehr Ladung weg im Moment?
Das ist ganz stark von den Trades abhängig, glaube ich. Natürlich sind die klassischen Roro-Carrier sehr gut ausgelastet. Da ist eine sehr hohe Nachfrage. Da gibt es wenig Anreize, sich zusätzlich komplexe Ladungen auf einen Murphy-Trailer zu stellen und die mitzunehmen, weil halt es einfachere Ladung gibt. Und das ist die Frage. Es ist immer die Frage, wie ist die Auslastungssituation, wie ist die Einnahmesituation. Und für die Ablader ist am Ende ein Schiff ein Werkzeug, ein Gut von A nach B zu bringen. Und oft ist es dann eine Preisentscheidung, welches Werkzeug genommen wird. Es sei denn, man hat bestimmte Transitzeiten oder bestimmte Anforderungen an die Häfen. Dann bestimmt halt der Zustand des jeweiligen Marktes, ob eine Ladung auf ein Roro-Schiff geht oder auf ein MPP-Schiff.
Das ist ja auch mal so ein bisschen der Frage des Liniennetzwerkes. Sowohl im Deep-Sea-Bereich als auch im Short-Sea-Bereich würde ich zumindest schätzen. Frau Kilper, wie würden Sie das im Moment sehen? Wie groß ist der Anteil in der Shortsea oder auch Kümo-Flotte, die mit festen Linien fahren, also nicht so sehr im Trampmarkt, sondern auf festen Liniendiensten und sich dadurch ja auch eine gewisse Beschäftigungsgarantie sichern?
Es gibt sicherlich liniendienstähnliche Strukturen, teilweise, aber zum größten Teil ist die Flotte doch sehr, sehr stark im Spotmarkt oder in der im Kontaktmarkt unterwegs, wo eher die Kontrakte das Einsatzgebiet bestimmen, durch Jahreskontrakte mit Ladungen, verschiedene Häfen, die jetzt schon regelmäßig angelaufen werden, aber auch immer, je nachdem, auch da ist es sehr unterschiedlich und je nachdem, wie der Operator aufgestellt ist, kann es sein, dass es da einen Mix gibt von Spot-Anteil, Kontraktladung, einige Schiffe gehen auf Zeitcharter auch raus. Das ist eine sehr individuelle Strategie, die diese vielen Operator und Reeder fahren. Es ist ein sehr fragmentierter Markt. Es gibt wirklich zahlreiche, also anders als beim MPP-Geschäft, wo es ja nun, wie wir gerade gesagt haben, auch auf einige wenige Operator runtergebrochen wurde in den letzten Jahren, ist der Shortsea-Markt extrem diversifiziert. Also unterschiedlichste, kleinste Operator sind unterwegs in regionalen Verkehren, allein entlang der Küstenlinien Skandinaviens, in der Baltik, im Nordseebereich. Einige fahren nur in der Baltik, andere sind Nordsee, Ostsee unterwegs oder auch südwärts Richtung Mittelmeer und Schwarzes Meer unterwegs. Also es ist wirklich extrem individuell.
Meinen Sie, dass das so bleibt, diese große Fragmentierung?
Ich denke eher, dass es nicht groß verändert werden wird, weil diese Trades bestehen an sich, weil der Bedarf einfach da ist an diesen regionalen Diensten und sehr spezialisiert teilweise auch in den einzelnen Regionen. Andere sind übergreifend unterwegs und es gibt natürlich mittlerweile durch die Neubauserien auch wieder viel mehr Tramp-Räder, die also Investoren, die eingestiegen sind, die dann die Tonnage als Tonnage-Provider weiter verchartern an Operator und da stellt sich die Flotte schon so ein bisschen neu auf im Moment. Aber es wird sich zeigen, wie die Bewegungen sind. Also der Anteil ist schon immer relativ stabil in der Short-Sea-Fahrt. Also man bedenkt, dass 60% des Verkehrs, des Seetransports in Europa besteht aus Short-Sea-Schifffahrt. Also das unterschätzt man oft, wie groß der Anteil ist. Aber wirklich sehr verschieden. Also jeder hat seine eigenen Strategien.
Herr Brehm sagte eben, ich vereinfache vielleicht jetzt ein bisschen, aber die MPP-Flotte könnte durchaus schrumpfen, zumindest erstmal, bis die Reeder und Carrier und Investoren wieder das Kapital haben, um neue Schiffe zu bestellen, aber im Sinne von schrumpfen, weil alte Schiffe raus müssen und nicht genug neue nachkommen. Wir sprachen eben schon davon, dass im Shortsea-Markt ja durchaus viele Neubauten bestellt wurden und auch ganze Serien bestellt wurden, bei einer ebenfalls sehr alten Flotte. Was erwarten Sie denn in diesem Punkt, dass die Shortsea-Flotte wächst, weil die vielen Neubauten kommen und diejenigen sozusagen ausbalanciert, die rausgehen oder umgekehrt, dass es einfach viel zu viele altersbedingt rausgehen, als dass sie durch Neubauten aufgefangen werden könnten?
Also im Moment sieht es so aus, dass die Flotte zunächst mal ansteigen wird. Das sehen wir schon, den Trend in den letzten 2-3 Jahren, dass die Flotte vermehrt natürlich die neu abgelieferten Schiffe aufnimmt, aber nur sehr wenig im Vergleich verschrottet wird. Das ist eine der großen Herausforderungen tatsächlich, dass die alten Schiffe vom Markt gehen und wirklich auch verschrottet werden. Einige gehen noch in andere Fahrtgebiete, also durchaus noch teilweise auch nicht sehr viel, aber ein paar gehen nach Asien oder Amerika. Das sehen wir auch. Doch die Herausforderung wird sein, wirklich diese ganz alten Einheiten, teilweise fahren die noch mit über 40 Jahren auf den europäischen Gewässern umher. Im Moment wird immer noch genug verdient. Das ist noch der Druck nicht so groß, die Schiffe auch wirklich zu verschrotten.
Und Sie können immer noch mit den Schiffen fahren, trotz steigender regulatorischer Anforderungen offensichtlich.
Ja, genau. Das ist ja, die Short-Sea-Schiffe wird ja noch ein bisschen ausgespart. Der größte Teil der kleineren Schiffe sind unter 5000 GT. Das heißt, die nehmen nicht am Emissionshandel teil. Das mag sich ändern. Das wird ja alles noch weiter überdacht und werden auch Entscheidungen fallen, womöglich in 2027. Ob das Regelwerk noch weiter ausgedehnt wird auf die kleineren Schiffe. Also im Moment hat man noch so ein bisschen freie Bahn. Aber natürlich, was wir sehen, ist auch wirklich der große Bedarf an modernen Schiffen, an emissionsreduzierten Antrieben. Einfach weil die Konzerne und die großen Unternehmen, die gucken sehr stark darauf, dass sie ihre Emissionen reduzieren, die globalen Ziele erreichen, die globalen Klimaziele, aber auch die selbst gesteckten individuellen Ziele der Firmen. Da sehen wir schon wirklich eine ganz große Nachfrage an moderner Tonnage. Das kann natürlich längerfristig dazu führen, dass wirklich die alten nicht mehr gewünscht werden. Aber es gibt immer noch genug regionale Märkte, die diese alten Schiffe immer noch weiter fahren lassen, sozusagen.
Das heißt, kurzfristig ist eher nicht damit zu rechnen, dass die Flotte in Anführungszeichen schrumpft, beziehungsweise die alte Tonnage rausgeht?
Kurzfristig sehe ich das nicht, sehen wir das nicht.
Sie haben ja gerade auch im Short-Sea-Segment als Töpfertransport, korrigieren Sie mich, wenn ich jetzt völlig falsch liege, aber sind ja unter anderem auch, Sie vermarkten auch in Anführungszeichen eigene Designs, das sind natürlich nicht Ihre eigenen, gehe ich zumindest von aus, aber Sie haben daran mitgearbeitet, haben also auch diesen ganzen Schiffbaumarkt mit im Blick. Im Short-Sea-Bereich hat man so ein bisschen das Gefühl, dass die Aufträge jetzt auch immer öfter nochmal nach Indien gehen zum Beispiel. Erwarten Sie, dass das sich weiterentwickelt zu so einem klassischen Short-Sea-Neubaumarkt Indien oder der indische Subkontinent?
Ja, in der Tat sehen wir im Moment sehr viel, wie Sie gerade sagen, dass da vermehrt gebaut wird und Vergleich da auch wieder zum MPP-Bereich, wo ich 95%, glaube ich, da stehen wir bei 95% Schiffbau in China. Da ist die Short-Sea-Schifffahrt sehr viel breiter aufgestellt. Auch die Werftkapazität dehnt sich aus. Also die größten Anteil hat immer noch Holland im Schiffbau. Danach gleich gefolgt von China. Und dann kommt Indien tatsächlich jetzt mehr in den Vordergrund. Auch Sri Lanka oder Vietnam sind durchaus Schiffbaunationen verstärkt und stoßen sozusagen in eine Lücke, weil der Bedarf an Werftkapazität ist recht groß. Dadurch, dass viele Containerschiffe gebaut werden, MPP-Schiffe gebaut werden, haben viele Werften gar nicht das Interesse. Die großen Werften können viel einfacher bauen, Serien im Containerbereich abarbeiten. Und indische Werften zum Beispiel bewerben sich da gerade sehr stark und wollen noch Anteil nehmen an dem Ausbau und diversifizieren sich auch. Und diese Lücke wird sozusagen geschlossen, dass die Short-Sea-Schiffe eben auch gebaut werden können und da ihre Abnehmer finden im Werftenbereich.
Es ist genau hier das Thema, auch eine Werft zu finden, weil das sind kleine Schiffe, die in kleinen Serien gebaut werden. Größere Werftkonzerne haben natürlich Interesse, hoch zu skalieren, große Mengen möglichst großer Schiffe zu bauen. Warum konnten wir als Makler diese Serie mit diesem von uns maßgeblich designten Schiffstyp in China platzieren? Wir konnten einen gewissen Schwellenwert an Bestellungen überschreiten, um das möglich zu machen. Dadurch war die Werft in der Lage und bereit, eine Art Produktionsstraße zu bauen. Das ist ähnlich wie in einer Autofabrik. Für diesen Schiffstyp in unterschiedlichen Längen, es sind jetzt knapp über 30 von diesem Schiffstyp, den es in verschiedenen Größen und Längen gibt, Tendenz aus dem Bauch heraus steigend. Und das ist natürlich sehr bequem für die Werft, aber man muss diesen Schwellwert erreichen. Und der durchschnittliche europäische Kümo-Reeder bestellt 4 Schiffe vielleicht. Es gibt immer noch die klassischen Küchentischräder, Kapitänseigner, die haben nicht das Potenzial. Es gibt natürlich auch mittlerweile Player, die auch mal eine 10er-Serie in den Markt hauen, aber das ist halt sehr schwierig. Und da konkurriert man halt gerade in dem chinesischen Schiffbaumarkt, der preislich sehr attraktiv ist und von der Qualität auch sehr attraktiv ist, immer mit diesen größeren Projekten und diesem einfacheren Schiffbau. Der Weg dort bauen zu können, ist halt ein sehr standardisierter Serienschiffbau, damit auch entsprechende Skaleneffekte wirken, um konkurrenzfähige Preise dort auch zu haben und das für die Werften attraktiv zu machen.
Ich würde Sie gerne, Sie beide zum Schluss nochmal einmal sowohl was den Deep Sea als auch was den Short Sea Bereich angeht, auf die berühmten Arbeitspferde ansprechen. Ich gehe fest davon aus, dass Sie im Büro eine Glaskugel stehen haben, eine Kristallkugel stehen haben. Von daher können Sie mir bestimmt gut darauf antworten. Sowohl im Hochsee- als auch im Short-Sea-Bereich. Was dürfte wohl das künftige Arbeitspferd sein? Welcher Schiffstyp? Gibt es überhaupt einen dann noch oder gibt es mehrere? Oder wie sieht das künftig aus? Was meinen Sie?
Um für den MPP-Bereich zu sprechen, es bleibt bei diesem Bereich, ich sag mal 12.000 bis 14.000 Deadweight. Wir sehen zweimal 250 Tonnen Geschirr. Viele reden von dem F500er, der neue F500er oder Nachfolger, wie auch immer man ihn nennt. Es gibt verschiedene Designs mit verschiedenen Namen für sehr, sehr ähnliche Schiffe. Brücke vorne zwischen 12.000 und 14.000 Deadweight, zweimal 250 Tonnen Geschirr, langer Laderaum, große Decksfläche ohne Unterbrechungen oder störenden Teilen, dass man auch mal überladen kann. Diese Schiffe werden in verschiedenen Formen zurzeit auch schon gebaut und bestellt. Und wie gesagt, verschiedene Carrier haben auch verschiedene, durchaus ähnliche Designs in ihren Schubladen stecken. Wir haben uns da auch Gedanken gemacht und ein, zwei interessante Designs in unserer Schublade. Und da wird einiges kommen und das wird dieses Arbeitspferd sein. Was ein bisschen schade ist, ist, dass dieser Typschiff-Charakter verloren geht. Vom F-Typen, dem klassischen, sind einfach 87 Schiffe gebaut worden. Bei einer Flotte von knapp über 1000 Schiffen ist das ein sehr guter Benchmark. Und das werden wir verlieren, so ein bisschen in ähnlichen Schiffen mit unterschiedlichen Details. Aber es bleibt das Arbeitspferd in der Größe, mit der Länge, der Breite, wie sie bekannt ist.
Und im Short-Sea-Bereich?
Im Short-Sea-Bereich ist es ähnlich so, dass die gängigen Modelle und Schiffsgrößen sicherlich weiterhin großen Bestand, große Nachfrage haben werden. Die 3,5er, die drei, beziehungsweise bis zu 3.800 Deadweight-Tonnen, die kleinen Häfen gut anlaufen können, sind einfach beschränkt auch von den Abmaßen her. Das ist eine gute Größe, sowie die 5.000-Tonner. Da sehen wir auch weiterhin große Nachfrage. Das ist das größte Segment im Bereich Short-Sea-Schifffahrt. Aber womöglich auch ein bisschen größere Schiffe könnten auch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommen durch diese Größenschwelle 5000 GT, die im Moment gerade sehr bewusst angeguckt wird, weil die noch diesen Emissionshandel sozusagen ausschließen. Aber langfristig denke ich, wird es nicht so sein, dass sie sich stark durchsetzen, einfach weil auch da einmal die Gefahr laufen, dass es über kurz oder lang für alle gilt, emissionsfrei unterwegs zu sein in Europa.
Dann schauen wir mal, wie gut Ihre Kristallkugel ist. Wir werden das auf jeden Fall weiter verfolgen, Sie mit Sicherheit auch. Von daher erwartet uns bestimmt noch einiges Spannendes aus der Branche. Für den Moment soll es das gewesen sein. Vielen Dank für die Einblicke.
Das war für Sie der Hansa-Podcast. Jetzt abonnieren und keine Folge verpassen. Alle News und Hintergründe aus der maritimen Welt aktuell auf hansa-online.de und monatlich im Hansa-Magazin.